Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Auch wenn ich euch sagen kann, dieses Quartett fordert wirklich alles an uns heraus und so langsam merkt man, dass hier auch alte Männer sitzen. Also von daher ist es ein ganz klein bisschen warm. Sehr gut. Also,
gerade hat jemand versucht, hier einen Ring reinzuwerfen. Es ist nicht ein bisschen warm.
Gut, okay, aber noch ist keiner abgefackelt, also aus, wie war das, spontane Selbstentzündung, aber nee. Wir arbeiten da. Du, es ist nicht fair, wenn die Regie dann im Hintergrund einfach so eine Wasserflasche irgendwie aufmacht, man das sogar hört. Okay, gut, egal, wir machen weiter, wir lassen uns davon nicht einschüchtern, wir sind nämlich für euch da. Was machen wir hier? Wir gehen mit euch zusammen zurück in die 80er. Und werden dort Rollenspiele besprechen, wobei dieses gesamte Quartett sich mehr im Bereich von, sagen wir mal, was adjacent. Damals Rollenspiel noch meinen konnte, bewegt, möchte ich sagen.
Ist aber
auch trotz allem wiederum, gerade insbesondere auf die Quint, bin ich echt gespannt dieses Mal, weil ich glaube, dass da eine Menge Spannendes zusammenkommen wird. Wenn euch das gefällt, was wir machen, gerne einen Daumen hoch da lassen, schreibt was in die Kommentare, das freut immer den Algorithmus und oder abonniert uns einfach die Glocke und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze drum und dran. Außerdem, wenn ihr sagt, das hier ist total mega, aber Video finde ich nur halb so cool wie Podcast, kriegt ihr uns natürlich inzwischen auch auf YouTube Music und auf allen möglichen anderen Sachen. Guckt einfach nach und erzählt es vor allen Freund und Feind. So, und jetzt gehen wir direkt wieder mit rein, weil der Jan hat sich noch sozusagen live für euch hier zwischen unseren Aufnahmen weiter vorbereitet. Und deswegen würde ich sagen, wir stellen uns nur noch einmal kurz vor. Ich bin der Gastgeber für heute, ich bin der Markus und das da ist der Jan Schmidt.
Hallo Markus, hallo Chat.
Dann haben wir noch den alten Mann Björn, der sich, nachdem er fertig ist mit seinem Teil dieses Quartetts, glaube ich, schon wirklich noch ein Jahr gealtert ist. Hallo Björn.
Ich leg mich gleich schlafen, hallo.
Und last but not least, unser absoluter Veteran in der ganzen Sache, haben wir noch den Jan, ganz ohne Wagner Schmied.
Andersrum.
Oder so ähnlich, egal.
Also, du bist aber auch schon ein bisschen
Quatsch, Alter, ich kann mich inzwischen schon selbst riechen. Also
vielleicht sollte man einfach noch einen Aufguss machen.
Ja, das ist tatsächlich einer, sobald ein Schweiß tropft mir runter.
Was wollten ihr machen?
Nur weil du jetzt schmieden? Nur weil du einen Großteil deines Lebens neben einer Esse verbracht hast.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, was euer Problem ist.
Du hast halt auch keine Haut mehr, du hast Leder und das unterscheidet uns massiv. Aber gehen wir doch einfach rein. Lieber Jan, was hast du uns denn mitgebracht?
The Hammer of Thor.
Das passt ja aus mehreren Gründen total toll zu dir.
Ja, cool. Okay. Habe ich auch gedacht.
Und dann hast du es gelesen.
Und dann habe ich versucht, es zu lesen.
The Game of Norse Mythology.
Ja, das stimmt zumindest.
Du hast auch erst Norse Mythology gelesen.
Ja, genau. Ja, Norse. Thor zu lesen ist ein bisschen schwierig, aber geht.
Das geht sogar noch. Ja, ich finde die Schriftwahl für das Thema sehr interessant.
Aber originell.
Ich finde es ziemlich an der Gestaltung dieser Box originell.
Ja. Interessanterweise ist das von einer Firma, die sich hier noch Game Shop nennt.
Das mal ein spezifischer Name. Ja.
Aus Manchester.
Manchester.
Englisch. Oder Manchester in an der USA.
In den USA.
Ah, okay.
Von 1980.
Ah.
Ja. Zur Definition.
Warte. Erstmal voraus. Das ist ja eine echte Box, ne?
Also so wie das ist Box. Also. Ich das muss das sagen, ist so eine Box.
Mal hin, damit man den Inhalt noch so als voll sieht.
Also, nur mal so. Das ist Box. Box.
Guckst du Box?
Alter, ist das ein hässliches Cover. Und es ist eine so klassische Avalon Hill Box, also wirklich.
Und guck mal, wie voll die ist.
Alter.
Mit Würfel.
Da hat niemand mit der Hand Würfel wieder weggestrichen hinten auf der Komponentenliste.
Vor allem ist der Rucksack ist nämlich auch einfach nichts
drauf. Mit Würfel.
Und der Würfel ist auch noch der Originalwürfel. Nicht ausgemalt und zweimal von.
Und die Kanten noch echt hart.
Oh. Zweimal von null bis irgendwas.
Ja.
Also, wer sich fragt, warum das wichtig ist, Würfel aus der Zeit tendieren dazu mit jedem Wurf.
Wenn sie benutzt werden.
Der ist nie benutzt worden. Genau, ja.
Also wie übrigens das gesamte Spiel nicht benutzt wurde, weswegen ich es auch nicht benutzen wollte, weil das kam bei mir an, komplett unpunched und da es aus über 400 Karten Alter. Besteht.
Die aber alle noch aus dünnem Papier gedruckt sind.
Dünnes Papier gerastert. Die müsste man auseinanderreißen.
Die sind perforiert?
Die sind perforiert.
Prä-perforiert.
Das kostet Aufwand. Ja. Und ich wollte es nicht auseinandernehmen, um das Pro zu spielen. Gesundheit. Das, insofern musste ich also abstrahieren aus dem Lesen der Regeln, wie das Spiel wohl funktioniert.
Okay. Das ist mal für dich wirklich harter Schritt, ne, wenn du nichts erschießen darfst.
Ich dachte, vielleicht reicht es, wenn ich ein paar Karten lese, um rauszufinden, wie ich jemanden erschießen kann.
Aber danach, so wie du aussiehst, wolltest du danach jemanden erschießen, aber es ist dir nicht gelungen. Du hättest gerne jemanden erschossen, aber es gab gerade niemanden.
Nein. Okay. Es gibt verschiedenfarbige Karten, diese perforierten Karten sind auch alle in verschiedenen Rückseitenfarben. In dem Spiel wird also aufgebaut, auch an mehrere Kartenstapeln in verschiedenen Farben. Wir haben Charaktersheets, die sehen so
aus. Alter! Die sind ja an...
Also mal ein Charaktersheet, ne?
Was steht denn da unten?
Zahlen.
Okay, true.
Das ist eine Auflistung an Zahlen.
Smith Abilities.
Okay.
Cross off the appropriate identification number when recording use of Smith Abilities.
Genau.
Okay. Ich muss irgendwo. Okay, ich verstehe es noch nicht, aber ich bin total gespannt.
Ich erkläre dir das dann.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja, und es gibt Counter.
Ja, okay.
Auch noch unpunched, aber.
Es gibt Nachwuchs übrigens.
Es gibt ganz viel Nachwuchs.
Weil hier muss ich Nachwuchs abzeichnen.
An der Stelle auch nochmal kurz auf die verschiedenen Fonts der verschiedenen Karten hinweisen. Friendship, alle im unterschiedlichen Font. Dann hier drin, jeweils, das sind nicht Begriffswolken, wie man denken könnte. Das sind einfach unterschiedliche Größen von Font, was halt wichtig und unwichtig ist. Und so, das finde ich schon.
Du hast jetzt noch nicht alles rausgefunden. Das gibt es nämlich noch in verschiedenen Farben.
Ja, genau. Und das habe ich jetzt gedacht, das habe ich gesehen. Das finde ich schon.
Diese Fonts unterscheiden dann, was es ist.
Ja,
du kannst aufgrund von dem Font und der Farbe des Fonts sagen, was ist es und in welchem Zusammenhang kommt es in dem Spiel vor.
Damals wurde Barrierefreundlichkeit auch noch nicht so ausgeschrieben.
Macht auf dem Papier totalen Sinn, bis man es auf Papier bringt.
Ja. Ich kann das aber auch gleich sagen, dieses Spiel gilt als unspielbar und es ist auch damals als What the fuck?
Ich bin total hyped, wenn ihr bitte die Chance geben, verdammt nochmal, du hast ja die Box unbedingt aufmachen wollen.
Nein, du hast gesagt, ich soll die Box aufmachen und zeigen.
Vorsicht, der Würfel hat noch scharfe Kanten.
Den kannst du doch hören. Wehtun.
Ja.
Also, danach nicht mehr.
Okay, wir hören jetzt ganz gut
zu.
Aber jetzt mache ich dich.
Genau. Also, die eigene Aussage des Autors. The Hammer of Thor is a role-playing fantasy board game for any number of players from 1 to 362.
Bitte?
Ja.
Also, nur um es ganz kurz zu übersetzen, es ist ein Fantasy-Rollenspiel-Brettspiel für jede Anzahl Mitspieler zwischen 1 und 362.
Richtig.
Fair.
Ist die Ansage.
Ich meine, damals waren ja 20 Spieler und so weiter, waren ja durchaus noch normal in den Frühtagen. Ja, aber...
Ich frage mich, wie man genau auf 362 kommt.
Das kann ich dir erklären. Es gibt 362 Karten von theoretisch spielbaren Charakteren.
Ah, okay. Also der Druckbogen ist sozusagen das Entscheidende.
Ja. Genau. Ist.
Okay. Alter. Okay. Wow.
Was ist es? Es ist kein Rollenspiel. Es ist ein Brettspiel. Und der Autor, ein gewisser Joe Angiolillo. Würdest du das so? Ja, Angiolillo?
Angiolillo, ja.
Angiolillo.
Ja. Also ich glaube, der hat italienische Wurzeln. Das kann ich nicht aussprechen.
Ziemlich bekannt in der entsprechenden Szene für wie will man das sagen? Axis and Allies. German Assault on Moscow.
Komplexe Brettspiele.
Komplexe Konfliktsimulationsbrettspiele. Ja. Der hat sehr viel für SPI gemacht.
Okay.
Ja. Und dieser Games Shop wurde später umbenannt Innova Games Design. Und die haben unter anderem Axis and Allies ursprünglich gemacht. Und er war da offensichtlich mit im Organisationsteam.
Also das sind aber nicht dieselben, die Lost Worlds gemacht haben.
Doch.
Ernsthaft?
Und er hat Shootout at the Saloon 1982 gemacht mit den Lost Worlds Bücher für Cowboys und Gangster die im Shootout. Das ist von ihm.
Abgefahren. Okay, gut. Also Lost Worlds hatten wir ja auch schon mal vorgestellt. Das sind diese Spielbücher, wo man dann gegeneinander kämpft. Aber die haben auch mal versucht, so was Rollenspielisches zu werden. Das hat nur nicht minder geklappt.
Nicht so richtig. Auch das wurde aber damals als Rollenspielartig zumindest verkauft.
Die gab es so als Briefmarken, die bezeichnen das als Rollenspiel.
Hat vor ein paar Jahren diverse Seminare auf entsprechenden Conventions angeboten zur, wie ist Axis and Allies entstanden, wie baue ich ein Wargame oder was waren die Ursprünge der amerikanischen Wargames oder der Wargame-Szene. Also das ist schon definitiv sein Spezialgebiet. Ja. Zusätzlich scheint er das deutliche Steckenpferd zu haben, nordische Mythologie. Mhm. Da kennt er sich auch super aus. Das hat er auch, ich sag mal, saga-technisch für seine Zeit, wie man damals glaubte, wie die Sagas wohl sein sollen, sehr gut umgesetzt. Was er halt dabei ein bisschen übersehen hat, ist, dass es A, kein Rollenspiel ist, B, als Spiel nicht wirklich funktioniert.
Dann bleibt ja nicht mehr so viel.
Und sein Ansatz, möglichst viel von dem, was er über den nordischen Mythos weiß, in Spielmechanismen umzusetzen, ohne darüber nachzudenken, was das dann bedeutet, wenn man es wirklich spielen will, hat zu diesem Produkt geführt.
Ein Spiel, das auf seinem Schreibtisch wirklich cool aussah, als er es konzipiert hat.
Ja, ganz sicher.
Moment, ich glaube, da gibt es noch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, dass da eine Sache mit drinsteckt, die in der Frühzeit vom Rollenspiel halt auch sehr viel mitspielte, nämlich die Sache mit dem Rollenspiel bedeutet auch, dass ihr euch ganz viele von den Sachen dann selbst dabei mitdenkt und so weiter und so fort. Mm. Und ich glaube, dass viel von dem, was du gerade beschrieben hast, dieses, ich baue alle diese Saga-Aspekte, alle diese Mythologie-Aspekte dann dabei dann irgendwie mit ein, dass die ja bei einem Rollenspiel okay seien. Ich glaube, dass das viel damit reinspielt.
Ich glaube, da spielt auch noch was anderes mit rein, weil du ja gesagt hast, er hat auch hier German Assault und an Stalingrad, also Kriegsszenarien Co-Sims haben in der Regel ja etwas gemeinsam. Du hast ein fast immer ähnlich aussehendes Grundsystem.
Ja.
Und du hast für das spezifische Szenario eigene Regeln, eigene Sonderheit, Sachen, die dazukommen und so weiter. Und unterm Strich ist es dieses, ich habe nordische Mythologie, da sind bestimmte Dinge, die muss ich auch in den Regeln mit repräsentieren, ist derselbe Ansatz. Ich habe ein spezifisches Ding, das ich versuche darzustellen, also brauche ich auch Regeln dafür.
Du hast das super gut erkannt. Mhm. Und er zieht das auch genauso auf und genauso durch. Sein Ansatz ist, was ist mein Kriegsschauplatz? Mhm. Ist Ragnarök. Ist also das Ende der Welt.
Okay,
die also letzte Schlacht.
Gleich ans Richtige
eingemachte.
Ach so, okay.
Nein.
Das ist der Endpunkt.
Ja, ja.
Und dann sagt er, okay, wenn ich also ein Ragnarök wie eine Konfliktsimulation nachspielen möchte, muss ich ja quasi die Entwicklung der Charaktere bis Ragnarök spielen, damit ich weiß, wie, in welche Zusammenstellung, mit welcher Ausrüstung und mit welchen Begleitern sind die Fronten zu Ragnarök aufgestellt? Okay. Und das spiele ich. Und dann spiele ich Ragnarök. Und dann bleibt einer stehen und der hat gewonnen. War ganz wichtig für ihn.
Einer muss gewinnen.
Wie
bei jedem Rollenspiel.
Brauchen wir das gewinnen kann. Seiner Vorstellung wohl schon.
Aber das ergibt trotz all dem da
ja, total.
Immer, gibt da immer
nordische Konfliktsimulation. Ich verstehe es. Ich finde es nordische Sagensimulation, finde ich total. Das ist, wir haben ja schon oft Weltsimulationssysteme. Mhm. Und das ist ein spezifisches Mythos-Simulationssystem.
Genau.
Ja, super. Ja.
Plus nochmal trotzdem, das ist dieser Rollenspielaspekt, der für ihn da auch mit drinsteckt, der auch eher dann aber in die Richtung von sowas wie Follow geht oder sowas nach dem Motto, du kannst das ewige Spiel halt trotzdem am Ende des Tages auch gewinnen. Also da steckt das durchaus eben auch mit drin, weil er sagt dir, hey, du bist dieser nordische irgendwas, also was immer du dann da dabei bist. Und natürlich bedeutet das, dass du diese Rolle richtig spielen musst. Ich glaube, dass das auch eine gewisse Implizitheit da mitbringt, so nach dem Motto, hey, wenn du das schon spielst, dann setzt du dich bestimmt auch gerne, ohne dass ich das jetzt groß ausführen muss, in die Bibliothek und findest was darüber heraus, wer du da bist und was das bedeutet und so weiter und so
fort. Cool. Und wenn ich würde das Spiel dir sagen.
Also einen Identifikationsgrad erzeugen.
Wobei es damit eher was ist, was mich an sowas erinnert, wie das, was wir damals so Flash Gordon und sowas eben hatten, wo du mit so vielen Leuten das so als Club-Game eigentlich dann dabei spielst.
Ne? Wobei da aber du tatsächlich, ich glaube bei Flash Gordon war das auch so, irgendjemand hat Flash gespielt und irgendjemand hat diesen König gespielt und irgendjemand hat die Prinzessin gespielt. Also du hast die Charaktere auch genommen, die
tatsächlich da nicht.
Da nicht?
Dann Flash Gordon nicht. Nee. Also das war halt dieses Club-Ding. Wir hatten ein paar von der Sorte.
Wir dachten, ja gut, aber es ist total dämlich, wenn du irgendwas anderes als, ich glaube es bei Indiana Jones war.
Indiana Jones war da war es ja zum Beispiel, da hat es ja auch nicht funktioniert.
Also genau.
Aber diese Art von Clubspiel, die dann Rollenspiel war, die ja im Endeffekt wirklich das sind, was bei uns eben das überhaupt erst Rollenspiel sozusagen ins Rollen gebracht hat, wo du von der narrativen Seite tendenziell eher kommst. Mhm. Er kommt noch mal stärker vom Kurs. Keine Frage. Aber trotzdem ist es der Gedanke, auch das ewige Spiel ist halt erstmal im Grunde, also im Herzen ist das ein Kurs. So, dass da draußen was anderes gemacht wird.
Ja,
also,
ist halt
Brett ist ein Kurs. Er bleibt auf dem Brett und macht das andere als Zusatz. Das ewige Spiel dreht das rum. Da ist der Rest der Standard und das dann. Aber der Grundgedanke ist trotzdem derselbe. Du spielst mit ganz vielen Leuten, egal ob du es als Clubgame machst oder als wir treffen uns einmal im Jahr auf dem Zeltplatz oder so weiter und so fort, bleibt der Grundgedanke eigentlich derselbe. Nur mit dem Unterschied, dass das halt bewusst kein ewiges Spiel ist, sondern eins, was auf ein Ende hinsteuert, dass dann auch am Ende des Tages irgendjemand gewinnen kann. Das passt ja super zu diesen ganzen Formaten, die wir inzwischen auf Netflix und so weiter gucken, mit 20 Leute, dies, das, jenes, es scheiden dauernd Leute aus, also Werwolfartig ist im Endeffekt. Und am Ende des Tages muss einer gewinnen.
Plus du spielst deine Rolle. Also du spielst halt eine vorgegebene Rolle, wie du im Theater auch als Schauspieler eine Rolle spielst.
Und das ist
halt dein Job.
Und das ist Rollenspiel.
Genau, total. Finde ich okay.
Gut. Wir gucken uns mal an, wie würde das aussehen würde. Also Ablauf. Ich baue meinen Spielplan auf, sortiere meine Kartendecks nach Farben. Ich weiß, alle, die eine braune Aufschrift haben, sind die Guten. Alle, die eine schwarze Aufschrift haben, sind die Bösen, wobei das im nordischen Pantheon
schwierig wird.
Nee, also er hat es klar definiert. Man kann da bestimmt das ein oder andere Mal drüber streiten,
ist
das
gut oder böse,
aber am Ende hat er sich daran gehalten, wer kämpft bei Ragnarök auf welcher Seite.
Genau. Ne?
Und es gibt noch Blaue, die Neutralen, die sich im Prinzip auf keine Seite schlagen, die am Ende natürlich dann doch eine Seite wählen müssen. Dann wählt wir würfeln eine Ini und dann wählt jeder einen Charakter.
Wir würfeln Inni.
Um zu entscheiden, wer darf zuerst
wählen darf.
Okay. Also man könnte auch losen. Bei 362 Leuten würde ich das losen.
Weil, also du willst natürlich Odin spielen oder Thor oder Loki oder also irgendeinen relevanten, wichtigen und Gott oder Göttin. Davon gibt es halt, sag mal, 20, wenn wir hochgreifen, eigentlich eine Handvoll. Und wenn du den ausgewählt hast, darfst du den nehmen und alles, was ihm zugehörig ist, also alle Waffen, Ausrüstung, Runen, Pferde, mythische Kreaturen, Gefolgsleute, damit fallen die alle aus der Auswahl raus, weil die sind jetzt ja bei dir.
Also ich kann ansonsten einen der Raben von Odin
auch? Ja, wenn Odin nicht gewählt ist, kannst du auch sagen, ich will nicht sowas groß spielen, ich spiele Hunin. Mhm. Okay, kannst du machen.
Und also, wenn dann bei später jemand Odin wählt?
Dann...
Magnus, wir sind 362 Leute, dann muss ja jeder eine Sache davon nehmen. Aber dann ist halt klar, dass du zu dem gehörst und musst dich entsprechend natürlich verhalten. Das ist ja dann Rollenspiel. Also deine Aufgabe ist es ja dann, Odin auf der Schulter zu sitzen.
Genau, du bewegst dich normalerweise mit Counter. Mhm. Diese Counter werden, wenn sie auf einen anderen Counter treffen, immer danach abgehandelt, was der Leader sagt. Mhm. Und Fun Fact, wenn du Hunin bist und irgendjemand Odin spielt, ist er der Leader.
Ja, kein Scheiß. Mann, wie konnte das passieren?
Außer du hast es geschafft, vorher so viel Reputation zu gewinnen, dass du in dem Moment, in dem ihr euch trefft, mehr Reputation hast als er, was wahrscheinlich regeltechnisch nicht funktioniert, aber das könnte man mal durchrechnen, dann wärst du der Leader und Odin.
Könntest du Odin erzählen, was jetzt heute passiert?
Kann man vorbeiziehen.
Also wenn Odin besoffen ist zu dem Zeitpunkt.
Ich weiß, was Odin dann machen würde. Er würde die Challenge Card spielen.
Ich weiß nicht, ob er die spielen kann.
Kann er nicht, ne?
The first and round, round of the encounter Vanir. Nee, er ist kein Vanir, er ist ein Aas. Er dürfte die Challenge spielen. Aber Dann müssten wir, also
dann du greifst
schon wieder vor.
Entschuldigung.
Also, wir haben einen Charakter gewählt.
Yes.
Jeder wählt einen Charakter und nimmt die dem Charakter zugehörigen anderen Karten und die sind damit aus dem Wahlfaktor raus. Ja. Alle restlichen werden aufgeteilt, entweder in ihre Farbe, was sie sind, Riesen, Asen, Wahnen oder irgendwas, kommen sie auf den jeweiligen Stapel und alle Offsprings, also alle Kinder von irgendwas bilden einen gemeinsamen Stapel, der gemischt wird.
Ziehen, weil da kann man immer einen
rausfahren. Genau.
Na klar.
Dann wird in der ersten Runde dem Frühling von dem Startspieler einmal gewürfelt mit einem W10, wie viel aus diesem Offspring-Deck auf die Karte kommen.
Okay, okay.
Und danach machen wir die Spieleranzahl mal 4 Fate-Karten.
Also Schicksal.
Einen Stapel. Solange Fate-Karten gezogen werden, wird nichts anderes passieren. Nach den Fate-Karten kommen die Prediction-Karten. Und in den Prediction-Karten ist irgendwo Ragnarök startet.
Okay, drin. Also das heißt, wir haben erstmal Schicksal, dann haben wir Vorhersagen und dann ist irgendwann...
In den Vorhersagen ist Ragnarök.
Okay, gut. Drin. Klassisches Ding, du weißt nicht genau, wann es losgeht und so
weiter. Aber du
und so
kannst, okay, kannst abschätzen, ab wann ist irgendwann...
Also die ersten vier Runden hast du frei und ab da könnte theoretisch jetzt die zweite Kacke anfangen zu dampfen. Okay.
Dann beginnen die Spielerrunden. Wieder der Startspieler fängt an und zieht seine Gruppe, also momentan vielleicht nur einer, vielleicht auch mehrere, mit den Bewegungsgeschwindigkeiten des Langsamsten in seiner Gruppe auf der Welt, also dem Universum, muss man ja sagen. Wir spielen ja nicht nur auf einer Welt.
Wir spielen also
wir haben entlang
des Weltenbaums. Oder
wie diesen einfachen Spielplan hier.
Ist aber nicht ein Baum.
Doch, ist es im Hintergrund.
Ah, okay, ja, stimmt. Ah, ja, okay, jetzt.
So.
Manche von den Niflheim
und sowas. Wir bewegen uns
durch die neuen, Welten.
Muspelheim, Hellheim, Niflheim.
Genau.
Jotunheim. Ich will heim.
nur mal so, ich werde mal irgendeinen Charakter ziehen. Vielleicht gucken wir mal, dass wir einen relevanten finden. Er hat ein bisschen mehr Werte.
Alter, ich wusste gar nicht, was in dieser Box drin ist.
Viel.
300.
Hymir ist doch ein relativ bekannt. Ist aber eigentlich ein Riese. Ist eigentlich kein... Ah, Loki. Guck mal, wir nehmen Loki. Wo ich ihn gerade gezogen habe. Also, da haben wir den Gott Loki. Ja?
Ist aber eigentlich ein Riese. Ja, steht ja da.
Der ist eigentlich...
Ja, ich weiß, alles gut.
So. Was haben wir für wichtige Werte für Loki? Zum einen haben wir jetzt erstmal für die Phase seinen Speed. Solange der also allein unterwegs ist, könnte der sich 4 dieser Sterne weit entlang der Linien bewegen. Ich gucke gerade mal nach, ob der am Anfang irgendwelche Wesen dabei hat, die sie ihn langsamer machen. Nee, hat er nicht.
Okay. Das ist Loki, der geht die ganze Zeit alleine unter.
Genau. Wichtig noch, wir haben hier Relatives.
Okay, also irgendwelche Verwandten.
Das sind im Normalfall seine Eltern, die er nicht angreifen darf.
Ah.
Und Friends, die er zwar angreifen darf, er darf ihnen aber keinen tödlichen Schaden machen. Mhm. Und also Allies. Maul
geht immer.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja. Mhm. Okay.
Allies, da kriegt er einen Bonus, wenn er die trifft, ob sie mit ihm quasi sich ihm unterordnen, seine Gruppe sich anschließen.
Also die werden halt auf Linie geprügelt.
Oder überzeugt.
Sag ich doch.
Dann gibt es Instinkte und Immunitäten und so, also Dinge, die immer aktiv sind bei ihm. Mhm. Als einer der Großen hat er ziemlich viel von dem Kram, insofern deswegen interessant, ihn da.
Ja, man sieht es ja auch im Vergleich zu Bergelmir, ist es ja, also ja der genau. Hat nichts.
Okay.
Der kann jetzt sich, also es steht auch normalerweise da, wo er anfängt. Der bewegt sich jetzt irgendwo hin.
Ja, ich bewege mich.
Und da gibt es dann, entweder liegt da ein anderer Encounter, dann gibt es einen Encounter mit diesem, weil da einer halt rumsitzt. Entweder weil wir ihn als Offspring-Stapel dahingesetzt haben oder weil ein anderer Spieler sich da hingesetzt hat. Dann machen die beiden einen Encounter. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann würfelt er auf der Encounter-Tabelle, wie viele Asen, Wahnen, Riesen da rumlungern, dann werden die blind vom Stapel gezogen und bilden einen Stapel, den er dann encountert.
Ja. Und diese Zahlen auf der Karte?
Und so, das sind Sonderdinge, die an dieser Stelle passieren können in einem nachschlagbaren...
Blaue Karte 66, blaue Karte 67, weil die Zahlen sind eigentlich immer die Kartennummern.
Ja.
Und das erklärt auch auf dem Charakterbogen nämlich hier unten die Nummern zum Abstreichen. Das sind nämlich auch wieder Karten.
Richtig. Wen hast du getroffen? Mhm. Und schmieden, es gibt die Möglichkeit, irgendwelche magischen Gegenstände zu erschaffen. Wenn du die schon geschmiedet hast, werden die da abgekreuzt.
Ja, okay. Das,
also wenn die erschaffen wurden.
Okay. Kann hier auch zwischen den Sternbildern wechseln oder so?
Ja, da gibt es Regeln für, zu welcher Gelegenheit du von wo nach wo gehen darfst. Das ist in den Movement-Regeln erklärt.
Alles gut, ich will jetzt gar nicht so...
Ich war davon ausgegangen, dass ihr das nicht so genau wissen wollt.
Nein, ich will es nicht wissen.
Keine Fragen mehr.
Entschuldigung. Okay. Alter, muss ja ganz vorsichtig sein, was du hier sagst.
Okay.
Ja.
Das heißt, im Prinzip laufe ich über eine Map, kriege da Encounter entweder mit vorgeschriebenen Encountern oder mit
freigezogenen
Encountern.
Genau. Wenn es zu einem Encounter kommt,
klingt das mal wie Talisman.
Dann wähle ich eine Encounter-Art, die ich haben möchte. Wie möchte ich den begegnen, dem ich begegne? Ja. Und entweder derjenige, wenn es ein anderer Spieler ist, der mir begegnet, wählt auch eine.
Ja, das ist
oder oder wenn ich einen freien Stapel treffe, dann würfel ich, welcher Spieler, der mit im Spiel ist, diesen Stapel übernehmen wird. Und dann übernimmt der ihn für diesen Encounter.
Also auch keine Spielleitung, sondern wir sind alle Spieler.
Wir sind alle Spieler.
So. Okay, wir haben gar keinen Referee.
Nein, das ist ein Brettspiel.
Nee, es ist ein Rollenspiel.
Nein, es ist ein Rollenspiel.
Also man hat auch keinen Referee.
Okay, habe ich verstanden.
Ist aber auch nicht wirklich. Okay, grundsätzlich kann ich versuchen, denjenigen zu überzeugen, mich zu begleiten, ihn Seduction, also
die Aktionsmöglichkeiten, die wahrscheinlich
bezaubern, ihn beklauen. Aber ich kann ihn auch stumpf angreifen.
Ja,
abhängig von meiner was will man da sagen? Rasse? Nee, ist es auch nicht. Es ist
Zugehörigkeit.
Volk. Ja.
Abstammung.
Also Abstammung.
Abstammung.
Passt, glaube ich, am besten. Kannst du bestimmte Dinge am Anfang nicht? Dann wird aufgrund von welche Items hast du versteckt? Welche Powers hast du am Laufen? Wie viele sind in deiner Gruppe? Hast du Freunde und Alliierte in der Encounter, in der gegnerischen Gruppe und so weiter und so weiter, dein Initiativewert modifiziert, dann würfeln beide Gruppen mit dem modifizierten Initiativewert, welche der beiden Encounter-Karten zum Tragen kommt.
Ah, ja, ja. Okay, das heißt, derjenige, der, wenn ich dich seduce und du mich beklaust und dir dann du bist höher, dann klaust du zuerst, bevor ich seducen kann.
Und dann ist wird auch nicht mehr seduced.
Dann ist jetzt ein Clown-Encounter.
Ja, ja. Also, das wird offiziell ein Clown-Encounter.
Okay. Genau. Sollte es ein Kampf-Encounter werden, muss ich meine Gruppe aufteilen in Battleline und Reserve.
Wie man es macht. Also wer an der Front steht und wer...
Wer kämpft und wer nur hinten steht. Danach werden die, die vorne stehen und kämpfen, aufgeteilt. Wer gegen wen haut. Wenn ich dreimal mehr Kämpfende habe als mein Gegner, darf ich in die Reserve hauen. Wenn ich in der Reserve irgendwelche Leute habe, die magische Dinge schwingen können oder so, können die auch mit angreifen. Aber grundsätzlich kommt es halt zum Kampf.
Das ist ähnlich wie Access, ne? Da ist ein Stück weit mit dem, dass du da die Sachen
raus... Ich kann mir nicht erklären, warum.
Also du hast da keine Reserve, aber du hast dieses, du nimmst die Sachen, stellst sie irgendwo hin und dann darf, dürfen beide Seiten mal gegeneinander hauen. Du hast noch die Reserve als Extra-Element. Ja. Aber im Grunde genommen ist das, man sieht, wo es herkommt, ja.
Und am Ende, wenn jemand wirklich so viel Schaden kriegt, dass er stirbt er natürlich in Anführungszeichen nicht für das Spiel, weil dann ist der Charakter tot, geht nach Helheim, weil in der letzten Schlacht kommen ja alle wieder.
Ja.
Und je nachdem, wie lange das dauert, bist du halt mal ein bisschen raus. Und mit wie vielen Leuten du das spielst.
Ja.
Also, ich sag mal, wenn 362 Leute ziehen müssen, dann bist du eben schon ein bisschen raus.
Fun Fact, es gibt nicht genug Fate-Karten für 362 Spiele.
Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, es gibt 320 Charaktere, ist ernst. 320 Spieler ist nicht so ernst.
Nein.
Es hat nur so ein bisschen so einen Squid Game-Charakter.
Ja.
Der Fact ist, wenn ich irgendwen besiege, seduce, beklaue, irgendwas und der tatsächlich in irgendeiner Form im gegnerischen Feld ist, kriege ich Reputation.
Okay.
Die Reputation bestimmt dann wiederum, wenn ich andere treffe, die sich mir anschließen, wer ist der Führer dieser Gruppe.
Ja.
Und ich kann meine Gruppe auch aufspalten in mehrere Gruppen, die müssen dann aber immer einen Führer haben, der muss sprechen können, deswegen fällt Hunin als Führer aus.
Mm. Das war Mist.
Ja,
wenn ich ausreichend intensiv krächze?
Reicht nicht. Weil deine Karte ist in Kursivschrift geschrieben, das bedeutet, du kannst nicht sprechen und damit fällst du raus als Leader.
Okay, also die Sachen mit der Barrierefreundlichkeit ist nicht besser geworden gerade.
Ich finde es aber schon krass, weil der faktisch in diese Karten, also der kommt ja alles ohne Symbole und so weiter aus und es wird nur über Fonts gemacht, also von Farbe, von Kursiv gesetzt.
Könnte vielleicht an seinen Druckmöglichkeiten.
Kann daran liegen, also natürlich, aber es ist trotzdem... Das,
Piktogramme ist oder so.
Keine Ahnung, warum man das so macht, aber wenn wir das also gemacht haben, bis dann die Ragnarök-Karte kommt, dann kommt es zu einem letzten Kampf, nämlich Ragnarök. Dann gehen alle, die braune Schrift haben, auf die eine Seite. Alle, die schwarze Schrift haben, auf die andere Seite. Alle, die neutral sind, beziehungsweise also blau oder in Helheim sitzen, weil sie irgendwann unterwegs umgebracht wurden, wählen eine Seite. Dann hauen wir uns nochmal nach den Standard-Hau-Regeln. Dann gucken wir also, wer gewinnt, die Guten oder die Bösen. Und dann gucken wir, wer von der Gewinnerseite die meiste Reputation hat. Und der hat das Spiel gewonnen. Fertig.
Ja. Klingt wie
also im Prinzip ist das ein Vorbereitungssammelspiel für den Endkampf, der dann halt kommt. Und der Weg dahin...
Wobei ich noch gar nicht richtig verstanden habe, was der Vorteil zum dabei ist.
Ragnarok, die
Rekrutierung. Mehr Leute, mehr Typen, mehr Kampfkraft. Mehr
also Support. Dann sind wir auch wieder bei Talisman im Endeffekt.
Also es ist ein Ressourcensammelspiel. Also in dem Fall sind Ressourcen halt Charaktere, Gegenstände und so weiter.
Ja. Also dein Encounter kann auch sein, ich treffe einen Gegenstand oder ich finde eine Schmiede, in der ich etwas herstellen kann.
Ja.
Oder
es ist Ressourcen sammeln, um im Prinzip den Endkonflikt zu spielen. Das ist das sozusagen der zweite Teil des Spiels und bis dahin muss ich halt möglichst viel Ressourcen
machen. Was ist so die Zeiterwartung für das Spiel? Stand das irgendwo? Weil das ist ja, aber es klingt 48
Stunden,
wollte ich gerade sagen, es klingt für mich eher so nach einem dieser für die Zeit typischen, lass uns mal eine schnelle Runde Titan spielen.
Ja, also ich hatte auch viele Erinnerungen an Titan und ähnliche Spiele.
Stimmt, Titan.
Titan,
ja. Titan hat auch noch ein paar.
Ich glaube, es steht nirgendwo, was er sich vorstellt, wie lange.
Ist auch völlig egal, es stand damals
auch nicht. Mehrere Tage.
Drin. Aber das
was immer er sich vorgestellt hat, wird sowieso nicht stimmen.
Ich habe also ein paar Rezensionen gefunden und auch in Anführungszeichen Let's Plays, die sich dann aber als Leute herausgestellt haben, die erzählt haben, dass sie das in ihrer Jugend mal gespielt haben und dass das damals für mehrere Monate ganz toll war und aber sie nicht mehr genau wissen, warum das jetzt so toll war. Und sie bei dem Versuch, es jetzt nachzubauen, die haben dann häufig das Spiel auch aufgebaut, da liegen, ihnen nicht mehr klar ist, wie es genau funktioniert hat und was daran toll war.
Vitales, Mann.
Ja, oder? Ja, ja. Ganz ernsthaft. Ich glaube, das konntest du auch nur aus deiner Zeit heraus so richtig begreifen in allen Details.
Vitales, Mann gibt es gerade neu, ne?
Ja, aber das hat ja mit den alten
Regeln
also auch nicht besser, aber es ist, also sie haben ja zumindest in der Zwischenzeit irgendwann mal noch mal ein paar Regeln dazu gebaut, aber, ja. Aber das ist halt genau das, wir hatten ja damals nichts, ist in dem Fall tatsächlich wirklich was man sagen muss, weil gerade jetzt, wenn wir jetzt in Talisman-Bereich gehen, also bei Cosims hatten wir deutlich mehr, aber wenn wir in solche Adventure-Games mit Ressourcen sammeln und so weiter gehen, da gab es halt nicht viel. Also ich meine, es gab HeroQuest, es gab Talisman, und dann hat es eigentlich schon fast aufgehört.
Ja, lange Zeit gab es nicht mehr das, ja. Also,
aber, und lange Zeit nicht mehr das und ich meine...
Aber das Ding war ja nicht so richtig erfolgreich, ne?
Nee.
Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen.
Wie gesagt, die Regeln sind so schwierig.
Nicht in seinem natürlichen Habitat, das What the fuck
ist das? Ich mag die Idee. Ich mag auch die Idee, das, also, sag ich mal, ein bisschen Access and Allies-mäßig aufzuziehen und so weiter, aber alleine schon jetzt durch das, was wir in Präsentationen hier haben mit den Karten und so weiter, die Komplexität, die sich daraus ergibt und auch die, also ich meine, das ist ja hinten und vorne überhaupt nicht balanced. Das kannst du ja
zum einen ist es überhaupt nicht gebalanced und zum zweiten war offensichtlich sein Hauptansatz, alles, von dem er irgendwann mal gehört hat, in irgendetwas, von dem er glaubte, es wäre nordischer Mythos,
hat er
da als Regel mit reingebaut.
Ja.
Und das hat dem Spiel nicht gut getan. Nee.
Das Ganze reduziert auf wirklich die Top 25 Charaktere und dann kann man denen noch irgendwie Truppen abstrakt im Hintergrund irgendwie dazu packen oder sonst irgendwas limitiert. Ja. Die Anzahl der Runden limitiert von vornherein und dann wird ein Schuh draus.
Aber ja, so also ist es halt. Da kann man durchaus was Lustiges draus machen. Er hat halt, weil er versucht hat, wirklich alles mit zu integrieren, etwas geschaffen, was im Prinzip nicht wirklich spielbar ist, außer du gibst unendlich viel Zeit rein und kriegst aber auch kein besseres Ergebnis. Von daher erinnert so ein bisschen das, was Jan vorher gestellt hat.
Das ist übrigens für 80, 81
Euro. Richtig stabile Box.
Also es ist eine super stabile Box und eine bedruckte Rückseite.
Ja, tatsächlich eine bedruckte. Ich hätte gewettet, dass die nicht bedruckt ist.
Genau, also nicht einfach nur hingelegt und hier steht eben schon Nova unten.
Ja,
ich habe schon gesagt, ich bin völlig perplex.
Aber diese Firma Nova ist halt... Also GameStop war halt der Anfang, aus der ist dann Nova Games entstanden und die waren lange Zeit wohl ziemlich wichtig.
Nova war wichtig.
Also mein Lost Worlds, klar.
Und Access. Ich immer, dass es tatsächlich Italiener sein. Also Nova als Firma, weil der Designer...
Ist das eigentlich derselbe, der auch tatsächlich das Original entwickelt hat?
Nein, also, das Original
das ist nämlich nicht.
Excellus ist nicht von ihm. Das ist von, ich hatte es mir hier irgendwo aufgeschrieben.
Also bin auf jeden Fall
völlig fasziniert. Larry Harris.
Ich bin wirklich fasziniert.
Aber er hat halt Excellent Allies 1942 als Prototyp gemacht, ne? Nee, Entschuldigung, der Prototyp hieß 1942, er hat es 1970 gemacht.
Sonst hätte es auch nicht viel
Sinn gegeben. Nein, aber es hieß damals 1942 und er hat es 1970 das erste Mal rausgebracht. Mhm. Und das war wohl ein Shop, ein Laden, der Connecticut Hobby Shop. Und deswegen die haben halt Spiele rausgebracht. Und die nannten sie einfach Games Shop.
Ja, das war ja nicht der einzige zu der Zeit.
Dann war halt so, okay, wenn External Allies jetzt da ernsthaft so wichtig ist, müssen wir mal jetzt wirklich noch eine Firma gründen, die dann auch
den richtigen Namen hat.
Das ist ja manchmal, du bringst was raus und dann stellst du fest, oh, das funktioniert. Ja, vielleicht sollten wir wirklich das ernsthaft machen. Und dann
wird eine Aber man sieht hier schon, das Material
das ist jetzt... Also ich meine, für 80 ist das fantastisches Material. Das ist toll gedruckt, es ist teuer. Also die Produktion...
Die Menge finde ich vor allen Dingen beeindruckend. Ja, also das ist für die Zeit halt mega ungewöhnlich.
Ein Würfel? Also nochmal. Also
ein unbenutzter. Was mich aber immer noch... An was es mich total erinnert, auch in vielerlei Hinsicht von dem, was du erzählt hast und so weiter, und wenn ich mir auch ganz viele von den Sachen angucke, ist das Dallas-Rollenspiel von SPI. Mhm. Das geht zwar dann in eine ganz andere Richtung, weil es halt nicht diesen COSIM-Teil halt in irgendeiner Weise abgrast. Das ist auch etwas schwierig bei Dallas. Aber es hat in ganz vielerlei Hinsicht denselben Ansatz mit dem, ich habe Karten für die Charaktere. Die sind jeweils da, die können jeweils Dinge tun. Mhm. Du hast Aktionen, mit denen du das machen kannst. Auch das ist ja, das hier ist stärker verhaftet noch seinem Kose im Hintergrund und lässt von dem halt nicht gehen. Das hätte aber ganz genauso auch sowas werden können wie Dallas, wo du halt wirklich, jeder hat so seinen Charakter und dann machen wir diese Art von Proto How to Host a Murder und so weiter und so fort.
Protolab unterm Strich.
Im Endeffekt, also das, was wir damals eben als live hatten dann dabei, das Szenario mit dem.
Das erinnert mich total an diese ganze, als ich gerade gedacht, das ist so, also bei den Boomquest Live-Dingern da damals war es auch so, hast ja auch mal so eine Karte gekriegt, das bist du, das ist dein Interesse,
hier sind deine Allies, hier sind
deine Enemies, hier ist das, was du suchst, und dann sind halt alle losgerannt und haben irgendwas gemacht, nur dass das hier halt eben noch das Brett
formalisiert ist.
Also der Encounter formalisiert. Aber es bleibt halt stärker noch drin hängen. Also ich glaube, das andere, wenn das gewesen wäre, was wir gerade beschrieben haben, glaube ich, hätte das deutlich besser funktionieren können.
Ja. Und Beschränkung, du musst das beschränken.
Was die Personen
angeht. Wieso?
Ich meine, wenn du das so in der Weise spielst, kannst du das damit sogar machen.
Ja, okay. Genau, ich musste auch damals Leopard Boy spielen, der konnte nix und hatte nur irgendwie zwei Leute, die für die es interessant waren und was der totale Arsch. Und da vorne haben irgendwie die Headhonchos irgendwas Wichtiges gemacht. Also das ist dann schon okay. Dann
das kann aber trotzdem gut funktionieren.
Anstecken.
Wenn das nur für ein paar Stunden ist und so weiter, ist das trotzdem cool an der Stelle. Es darf halt nicht zu lange gehen. Und das hier ist halt, ich glaube, das versucht in einer gewissen Weise was Ähnliches, schafft es aber nicht, sich von seinen Wurzeln zu lösen.
Ja, dazu ist es dann halt zu, also das ist Rollenspiel insofern, als es Weltsimulation halt mit drin hat. Ja. Und da
hast du mit einem Charakter anfängst, der irgendwie erstmal der Lead Honcho ist.
Naja, und du könntest ja, wie gesagt, das ist halt das Simulationsding. So, du musst halt es müssen halt die richtigen Sachen abgebildet werden. Ja. Das ist ja ganz ehrlich.
Nein, das ist
leicht
ist stark ist ja, zum Beispiel das, wenn ich
objektiv
jetzt,
stärker.
Ja, wenn ich Loki bin, wo gehe ich hin, um passende Leute für mich zu überzeugen und so weiter.
Das nimmt halt auch ganz hart den, 1980 Rollenspiel verkauft sich doppelt so gut. Ding einfach dann dabei eben mit.
Ja.
So.
Wobei,
aber
da steht nicht drauf, aber
Rückseite.
Aber wirklich ungerechtfertigt, möchte ich sagen. Ja. Weil meine Erwartungshaltung wäre halt schon gewesen, und das hätte, wie gesagt, da sind wir eher bei Dallas mit dem, hey, du bist wirklich der und der, du musst das hier repräsentieren, da musst du mit Leuten reden. Aber da sind wir auch schon wieder fast bei solchen Sachen dann wie En Garde und so weiter und so fort, wo du halt solche Dinge da machst. Das hättest du damit auch ohne weiteres machen können. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich einfach nur ein Brettspiel.
Ja, ist es. Also es ist auch gar nicht in irgendeiner Form gedacht, dass du in Character irgendwas machst. Oder
was schade ist. Also wie gesagt, das ist natürlich eine vertane Chance, aber es steht Rollenspiel drauf. Deswegen war es gut, dass wir es gemacht haben.
Ja.
Um einfach mal wieder festzustellen, was man 1980 noch unter dem Label Rollenspiel so verkaufen konnte.
Ja. Um auch nochmal die Rückseite ein bisschen zu erklären. Es ist nicht einfach nur eine Beschreibung, sondern es wird ein Sample-Turn im Prinzip auf der Rückseite.
Abgefahren.
Erklärt. Gut. Und zwar Return from Thor's Quest. Also es geht gerade um Thor. Und dann halt auch wirklich mit, er kann gerade nicht angreifen, weil er ausweicht und so weiter. Also es wird hier tatsächlich mit auch Beispielkarten eigentlich ein Spielzug erklärt.
Dann weißt du halt auch schon, was dich in dem Spiel erwartet. Also insofern ist das schon durchaus fair.
Das finde ich.
Ist aber sehr ungewöhnlich für die
Das ist auch später. Ich meine, ein Beispiel auf die Box zu packen.
An was es mich erinnert, und das passt sogar witzigerweise zu dem, wie das Spiel an sich funktioniert, ist das ganze Material, was Citadel dann später auf den Markt gebracht hat. Also weil die haben das ähnlich gemacht, auch dann mit Illuminati, da war das auch, hattest du Beispieldinge und so weiter, das war schon sehr viel tiefer drin. Oder noch viel mehr, dann später König Artus Ritter der Tafelrunde und Camelot.
Stimmt.
Die hatten auch so diesen Charakter, von dem am Anfang laufen wir alle rum und müssen irgendwelche Dinge sammeln und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es die große Schlacht.
Das ist ein Ding Anfang der 80er eben genau dieses. Wir haben verschiedene Phasen der Spiele und versuchen historische Themen oder mythische Themen dann in den
Aufzubereiten.
Genau, bestimmt, weil hier gerade Artus gab es
also
einige Absätze.
Ich glaube, ich kann das nicht sicher sagen, aber ich glaube, das ist die zweite Auflage der Box. Deswegen eben auch schon Nova Game.
Das würde Sinn machen dann.
Und die haben wahrscheinlich von der ersten zur zweiten Auflage noch ein paar Dinge verändert. Unter anderem könnte ich mir gut vorstellen, dass das aufgrund der Reaktionen der Szene draufkam, damit die Leute wissen, okay Leute, das ist schon eher ein Brettspiel. Und das ist das, was euch erwartet.
Also wie gesagt, dass da Rollenspiel drinsteht, ist halt schon eher tendenziell ein Etikettenschwindel. Als irgendwas anderes. Noch viel mehr, als wir das an anderen Stellen haben. Vor allen Dingen jetzt auch, wenn du die Zeit bedenkst, dann 1980 sind wir da, also wir da durchaus schon einen Schritt weiter.
Es war auch natürlich, als ich quasi ausgewählt habe, ich würde mir das gerne anschauen, war
Titel.
Ich ein bisschen enttäuscht, als ich dann reingeschaut habe, was ich da jetzt vorhabe. Es war einerseits sehr spannend, es zu sehen, auch das Material zu sehen, aber
ist nicht auf Pappe gedruckt, sondern tatsächlich Papier gedruckt und auf Pappe kaschiert und dann gestanzt.
Ja. Oh Gott. Auch nicht so richtig sauber, aber es
nicht
geht.
Nicht so richtig sauber. Ich habe gerade gedacht, wieso guckt die Pappe und das ist aufkaschiert.
Ja. Abgefahren.
Wow.
Okay, pack's wieder rein.
Nicht,
dass da was auseinanderfällt. Lieben Dank, Jan, dass du dich da durchgearbeitet hast. Und es tut mir auch total leid, dass ich dir nicht erlauben kann, das einfach mal auseinanderzunehmen, damit du was erschlagen kannst. Aber es lohnt sich auch nicht, glaube ich, weil des Tages nicht das, um was es hier dabei geht. Danke an euch und vor allen Dingen natürlich danke an euch, dass ihr uns hier begleitet habt. Das war jetzt mal eine ganz eigene Art von Rollenspiel.
Ja.
Aber auch da, finde ich, wieder wird es bestimmt interessantes Material für die Quinte geben. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt und gesehen habt, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt uns was in die Kommentare, füttert den Algorithmus. Und dann würde ich sagen, egal was ihr tut, bleibt gesund, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen.
Tschüss.
Ciao. Ciao.